In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 12. März 2026 durch Konrad. Die Themen: AKW Gösgen geht bald wieder ans Netz. Altbekannte Fehler wurden vielleicht behoben. An der Theodor-Heuss-Schule in Baden-Baden soll eine Lehrerin einer 10-jährigen Schülerin den Finger gebrochen haben. Landesverband Deutscher Sinti und Roma Baden-Württemberg überprüft den Vorwurf. Waldshut-Tiengen. Der Fall um den im Dezember 2023 in Rickenbach getöteten Flüchtling Mahdi Ben Nasir geht weiter, vor dem ursprünglichen Gericht. So Nahmeldungen aus der Rhein-Neckar-Region durch den Bermuda-Funk Mannheim. AKW Gösgen in der Schweiz geht wieder in Betrieb, und zwar baldigst. Und ich bin jetzt verbunden mit Axel Meyer, Mitwelt Stiftung Oberrhein, und sage erstmal herzlich Hallo und gegrüßt und vor allen Dingen, was ist los, was war los in Gösgen?
Es ist einfach so, dass in Gösgen, das ist eines der Schweizer Atomkraftwerke in Grenznähe, das liegt 21 Kilometer von der Grenze entfernt, und es ist seit dem 24. Mai 2025 wegen einer Reparatur abgeschaltet und soll jetzt am 21. März 2026 wieder ans Netz. Im Prinzip ist das fast 15 Jahre nach der Atomkatastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima. Und zu Jahresbeginn schaute die Welt auf den Brand in der Bar in Crans-Montana. Da hat ja die Decke gebrannt. Und vor 15 Jahren schaute die Welt und die Medien schauten auf die Atomkatastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima. Ich sehe einen Zusammenhang zwischen dieser Bar in Crans-Montana mit ihrer brennbaren Decke und zwischen dem Atomkraftwerk Gösgen. Das ist jetzt abgeschaltet seit dem 24. Mai 2025. Und warum ist es abgeschaltet? Ein unabhängiges Gutachten im Auftrag der Schweizer Energiestiftung bestätigt, ich zitiere, das Atomkraftwerk Gösgen wurde seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 1979 mit einem fundamentalen Sicherheitsmangel betrieben. Im Störfall drohte die Kühlung des Reaktors zu versagen, mögliche Konsequenz, schwere Kernschäden bis zur Kernschmelze. Zitat Ende. Jetzt muss man sich das einfach vorstellen. Das ist ja keine Wurstfabrik, sondern das ist ein Atomkraftwerk mit über 1000 Megawatt. Da entsteht jährlich die kurz- und langlebige Radioaktivität von über 1000 Hiroshima-Bomben. Und diese Sicherheitsprobleme wurden schon in den 1990er Jahren entdeckt, aber sie werden erst jetzt behoben. Das muss man sich einfach vorstellen. Einer der Ursachen bei diesem verheerenden Brand in der Bar in Crans-Montana waren die mangelnden staatlichen Kontrollen der Bar. Man wollte das einfach nicht kontrollieren. Das passt nicht in unser rechtslibertäres Zeitalter und das passt nicht in die Schweiz, wo man im Prinzip ungern kontrolliert. Und was ist von einer Atomkraftwerkskontrolle zu halten, die riskante Schwachstellen so spät entdeckt und nicht auf eine sofortige Behebung der Probleme drängt? Das ist einfach die Frage.
Ja, also darauf kann ich auch keine Antwort geben. Zumindest scheinen Sie jetzt hier die Sache behoben zu haben. Wenn Sie das jetzt behoben haben, mal ganz anders gefragt, heißt es, dass Gösgen wieder unendliche Laufzeit hat, weil es da keinen Abschaltungstermin gibt?
Also in der Schweiz setzt man auf die unbegrenzte Gefahrzeitverlängerung. Das passt zu dieser mangelnden Kontrolle des Atomkraftwerks, das passt zu diesem Brand in der Bar in Crans-Montana und das passt auch zur veröffentlichten Debatte dazu. Also wenn man sich in den Schweizer Medien umschaut und schaut da nach dem Atomkraftwerk Gösgen, dann jammern alle schrecklich. Und zwar die finanziellen Folgen des Ausfalls von fast einem Jahr liegen bei bis zu 500 Millionen Schweizer Franken. Das ist ganz entsetzlich für die Schweizer Medien. 500 Millionen Schweizer Franken sind den Konzernen und den Städten und den Beteiligten entgangen. Und es gibt da ein erstaunliches und erschreckendes Phänomen. Also bei uns im grenznahen Deutschland ist der Zustand des Atomkraftwerks Gösgen fast kein Thema. Ihr von Radio Dreieckland interessiert euch dafür, aber viele andere nicht. Und in der Schweiz ist noch viel schrecklicher. In der Schweiz wird jetzt viel über die massiven finanziellen Folgen der Abschaltung berichtet, über diese Kosten von 500 Millionen Schweizer Franken, über die möglichen Gefahren für Mensch und Umwelt, die Grund für die Abschaltung waren, wird wenig berichtet und wenig diskutiert. Und ich stehe vor der Frage, Was sagt diese Gewichtung der Debatte über den Zustand der Schweizer Medien und über den Zustand einer Gesellschaft aus? Was haben wir aus Fukushima und Tschernobyl gelernt?
Naja, am Gelde hängt, zum Gelde drängt doch alles. Ich glaube, das war Goethe und Faust.
Ja, genau. Ja, und in der Schweiz erlebe ich das natürlich ganz, ganz stark. Also wie gesagt, ich denke, 15 Jahre nach Fukushima sollten wir auch ein bisschen zu den grenznahen Atomkraftwerken der Schweiz schauen. Da ist das älteste Atomkraftwerk der Welt in Betznau, da ist Leibstadt mit einem veralteten Reaktor. Und da geht jetzt in Kürze eben wieder Gösgen ans Netz. Und da ist gut, dass wir in Deutschland die Atomkraftwerke abgeschaltet haben, aber wir sollten den Blick über die Grenze nicht vergessen.
Dann danke ich mal Axel Meyer für diesen Bericht zum aktuellen Zustand, wenn man den überhaupt kennt, von Gösgen. Das heißt dem Atomkraftwerk, einem alten Atomkraftwerk in der Schweiz, nicht dem ältesten Atomkraftwerk in der Schweiz, da gibt es ja noch andere. Ein Atomkraftwerk, das wieder mal grenznah steht. Und ich glaube, da stehen allerdings alle Schweizer Atomkraftwerke, oder irre ich mich?
Man liebt es in der Schweiz, die nationalen Vorteile zu genießen und die Risiken international zu verteilen. Ich danke mich für euer Interesse.
Merci. Ein Fall von Diskriminierung? Radio Dreigland sprach mit Helene Adler, der Mutter des betroffenen Mädchens. Später im Beitrag kommt auch der Vater Max Kreuzner noch zu Wort.
Am 20. Januar diesen Jahres soll eine Lehrerin der Theodor-Heuss-Schule in Baden-Baden einer 10-jährigen Schülerin einen Finger gebrochen haben. Die Familie, das sind Sie, hat sich daraufhin an die Beratungsstelle des Verbands Deutscher Sinti und Roma gewandt. Können Sie den Vorfall nochmal beschreiben?
Ja, und zwar war das am 20. Januar. Ich habe meine Tochter von der Schule geholt und im Auto hat sie da angefangen. Mama, die Lehrerin, hat mir auf die Hand geschlagen und sie hat große Schmerzen. Daraufhin bin ich dann nochmal dem Sekretariat gegangen, habe nach der Lehrerin gesucht. Ich wollte mit dir gerne ein Gespräch haben. Und die Lehrerin war aber nicht da. Dann haben sie mich rübergeschickt in die FPBZ-Schule. Das ist so eine Förderschule, die ist auch auf dem Klassenhof. Und da arbeitet diese Lehrerin und in der Schule meine Tochter als Inklusionslehrerin, weil es auch ihre Inklusionslehrerin war. Und die war aber dann nicht da, also diese Schule war geschlossen. Und am nächsten Tag habe ich meine Tochter dann in die Schule gebracht, war aber vorher mit ihr schon beim Kinderarzt. Und der Kinderarzt ging erstmal von einer Prellung aus und hat ihr eine Überweisung für die Radiologie geschrieben. Und am nächsten Tag habe ich dann die Lehrerin getroffen, habe sie dann darauf auch angesprochen, warum sie handgreiflich zu meiner Tochter geworden ist. Und er hat sie gemeint, ja, sie hat ihre Hand auf den Tisch geklatscht, aber nicht so fest. Ich habe gerade zufällig dabei gehabt, diese Überweisung vom Arzt. Habe ich gesagt, es war aber wahrscheinlich doch sehr fest, dass eine Prellung entstanden ist. Und danach war ich da mit meiner Tochter in der Radiologie und dann war ich auf die Polizei in Ettlingen. Die haben mich aber dann nach Baden-Baden geschickt. Dann habe ich auch Strafanzeige gegen die Lehrerin gemacht. Dann war man nochmal beim Orthopäden. Und der hat mir dann auch gesagt, dass der Finger von meiner Tochter gebrochen ist. Wie Klettverbände, aber Schienen für zwei kleine Finger. Hat sie zwei Stück über zwei Finger bekommen. Damit ist er auch in die Schule gegangen. Dann ist es aber nicht besser geworden, weil sie immer wieder diese Hand beanspruchen musste. Trotzdem in der Schule hat sie ja mitmachen müssen. Und dann war ich nochmal mit ihr beim Arzt. Der Arzt hat doch gemeint, es kann eine Weile dauern. Sie hat noch lange Schmerzen, bis der Knochen wieder zusammen wächst. Und hat ihr über die ganze Hand und über den Arm bei dieser Gipsschiene dann. Wir haben dann auch danach ein Elterngespräch gehabt in der Schule. Da haben wir dann mit der Konrektorin, mit der Direktorin und auch mit ihrer Klassenlehrerin Gespräch gehabt. Und daraufhin hat mich dann die Direktorin gefragt, wie es meiner Tochter geht. Und ich habe gesagt, sie hat immer noch Schmerzen. Daraufhin hat mich dann auch noch ihre Klassenlehrerin ausgelacht und wollte mich unglaubwürdig machen. Sie hat auch gemeint, meine Tochter wäre nie mit einer Schiene in die Schule gewesen. Und ich habe gesagt, sie hat immer diese zwei kleinen Schienen um den Finger gehabt. Und in den Faschingsferien hat sie dann auch noch diese Gipsschiene gehabt. Da war ja auch noch ein Zeitungsbericht und da sieht man auch noch diese Gipsschiene. Dann hat sie gemeint, ja, sie haben ja auch keinen Arztbericht. Und ich habe aber den Arztbericht gehabt, weil ich den extra angefordert habe von dieser Berufsgenossenschaft, weil es ja ein Umfang in der Schule war. Und das habe ich dann auch die Konrektorin gezeigt. Und darauf stand dann auch, dass es eine Fingerfraktur ist, dass der Finger gebrochen ist.
Sie sagen, das war Antiziganismus 100%. Das Verhalten der Schule deutet schon lange darauf hin, dass die Schule kein Vertrauen in Sie hätte.
Ich glaub, halt, ja.
Und Sie haben auch wahrscheinlich auch gegenseitig kein Vertrauen mehr haben. Wie äußert sich denn diese Andersbehandlung von Ihnen als Familie, von der Schülerin?
Meine Tochter, das war schon, wo sie das erste Mal in der Schule war. Sie ist ja im September eingeschult worden da. Und dann beim ersten Fehltag oder wenn sie eine Stunde zum Beispiel zu spät kommen sollte, müsste sie schon ein ärztliches Attest bringen, was bei den anderen Eltern nicht so ist. Weil ich habe da auch gefragt in die Klassengruppen, die haben gemeint, es reicht nach dem dritten Tag, wenn sie dann vom Arzt eine Bescheinigung bringen. Vorher ist es eigentlich möglich, dass man da einfach nur in die Klassengruppe schreibt oder anruft, heute kann mein Kind nicht kommen, es ist krank. Aber bei mir muss es zum Beispiel nur, wenn sie eine Stunde schon zu spät kommt, einen ärztlichen Bericht bringen. So, es ist halt auch nicht immer möglich, gleich in dieselbe Stunde oder gleich auf demselben Tag einen Termin zu bekommen. Ich habe es jetzt trotzdem immer gemacht und habe jeden Tag entschuldigt mit ärztlichen Bescheinigungen. Gerade diese Inklusionslehrerin, die war zu mir immer, sage ich, sehr unfreundlich, meine Tochter auch. Die war auch zu ihr unfreundlich und meine Tochter war ja nicht der erste Fall. Da waren ja schon zwei Sinti-Kinder, wo einfach ohne Grund von die Schule geflogen sind. Letztens habe ich meine Tochter abgeholt von der Schule. Da hat mich eine Frau angesprochen, gerade auf diesen Zeitungsbericht, wegen meiner Tochter. Und dann hat sie auch gemeint, ihr Sohn möchte nicht mehr in die Schule gehen. Er hat immer Bauchweh. So hat es bei meiner Tochter nämlich auch angefangen. Sie hat immer gesagt, sie hat Bauchweh. Ich war meine Tochter auch öfters beim Arzt. Aber der Arzt hat dann immer bloß festgestellt, Magen-Darm oder irgendwie sowas. Also nie was Richtiges. Und wir haben vorher nicht gewusst, was los war, weil meine Tochter, das hat sie bei der Polizei dann auch so angegeben, hat sie gemeint, das war nicht das erste Mal, wo die Lehrerin ihr auf die Hand geschlagen hat. Bloß mir hat meine Tochter vorher davon nichts gesagt. Und jetzt hat die Frau gemeint, das habe ich vorher nicht gewusst, dass das eine Roma-Frau ist. Und die da auch Probleme hat mit ihrem Sohn. Sie möchte auch, dass der Sohn auf eine andere Schule geht. Der Sohn wird gemobbt und die Lehrer stehen nicht für ihn, sondern auch noch für den anderen Kindern, wo ihn mobben.
Sie haben jetzt Anzeige gestellt bei der Polizei und auch das hat Folgen. Also in der Pressemeldung vom Landesverband lese ich, dass Ihre Tochter jetzt Ausgrenzung erfährt, weil sie sich wehren als Familie. Wie äußert sich das denn?
Meine Tochter kam von der Schule und hat gemeint, Mama, ich habe in der Schule keine Freunde mehr. Sie hat nämlich sehr viele Freunde gehabt in der Schule. Sie hat sich jeden Tag gefreut, wenn sie in die Schule kam. Gerade wegen ihrer Freundinnen hat sie gemeint, Mama, sie hat keine Freunde mehr. Die ganzen Kinder haben die Freundschaft mit ihr gekündigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht Einfluss von den Lehrern war oder vielleicht eher von den Eltern. Das weiß ich nicht. Aber es muss einen Einfluss gegeben haben, weil Kinder wissen das ja eigentlich gar nicht. Und die Kinder sind aus der dritten Klasse und dann auf einmal kündigen sie die Freundschaft mit meiner Tochter. Letztens hat sie gesagt, Mama, jetzt muss ich morgen wiedersehen, mit wem ich da in die Pause bin. Ich bin ganz allein immer in die Pause, weil sie hat keine Freunde mehr in die Schule. Sie hat doch gesagt, nach dem Fall mit dieser Inklusionslehrerin ist ihre eigene Lehrerin auch nicht mehr nett zu ihr. Sie hat ja schon immer gesagt, sie hat eine sehr nette Lehrerin. Und seit dem Fall hat sie gesagt, Mama, meine Lehrerin, die ist aber jetzt nicht mehr so nett zu mir. Die hat sich sehr geändert in der Zeit jetzt. Ich bin ganz ehrlich, sie hat Angst, in die Schule zu gehen. Und ich selber, ich habe auch kein Vertrauen mehr in die Schule. Das habe ich auch zu ihrer Inklusionslehrerin gesagt. Ich möchte nicht mehr, dass sie sie unterrichtet, weil ich kein Vertrauen mehr in ihr habe. Die Schule hat ja ganz ehrlich gesagt, ihre Schulaufsicht, da war ja keine mehr. Also da war keiner, wo das irgendwie beaufsichtigt hat. Die wollten das erstmal alles unterm Teppich schieben. Sie wurden nie für ein Gespräch aufgefordert. Es gab es auch keine Entschuldigung. Die erste Entschuldigung gab es dann bei dem Schulgespräch. Da ging es eigentlich um meine Tochter, ihre Noten.
Da kam dann eine Entschuldigung.
Da kam dann eine Entschuldigung von der Direktorin, ja.
Daniel Strauß, der Vorsitzende vom Landesverband Deutsche Sinti und Roma Baden-Württemberg, sagt ja, Zitat, bis heute werden Sinti und Roma Steine in den Bildungsweg gelegt. Viele brechen aufgrund von Diskriminierung die Schule ab. Andere werden auf Förderschulen verwiesen, ohne besonderen Anlass. Der Fall in Baden-Baden zeigt auf eine sehr traurige Art, wohin diese Vorurteile führen können. Zitat Ende. Also es ist ja, wie Sie gerade auch den Fall von der Roma-Frau beschrieben haben, dann oft die Konsequenz, dass die Opfer oder die Betroffenen von Diskriminierung von der Schule ja weggemobbt werden, gehen müssen, sich eine andere Schule müssen oder die Schule abbrechen. Was meinen Sie denn, was müsste sich denn ändern?
Also ich sage jetzt ganz ehrlich, so wie es ist, ja. Meine Tochter ging ja hier jetzt auf die Schule als Inklusionskind, ja. Und jetzt haben die uns auch angeboten, dass meine Tochter auf eine Förderschule geht. Genauso wie Sie jetzt gesagt haben. Es gibt viele Kinder, auch aus der Verwandtschaft, die ich kenne, die immer auf diese Förderschulen verwiesen werden. Bei meiner ersten Tochter hat man das die Schule auch versucht. Ich habe mich dagegen gewehrt und da waren wir damals auch schon mit unserem Sinti-Verband in Verbindung. Sie haben uns damals auch geholfen. Und wissen Sie, wo meine Tochter jetzt in die Schule geht? Auf die Realschule. Also bei meiner kleinen Tochter ist es mir aber jetzt ganz ehrlich schon so, ich bin froh, dass sie aus dieser Schule rauskommt. Und dann lasse ich sie halt erstmal auf diese Förderschule gehen. Und vielleicht habe ich dann irgendwann die Möglichkeit doch wieder, dass sie auf eine normale Schule geht.
Okay, dann ist das aber schon auch eine kleine Erfolgsgeschichte, oder? Von Ihrer ersten Tochter. Kann man so werten, ja.
Aber da haben wir dann auch Hilfe vom Sinti-Verband gehabt, weil die wollten ja auch auf eine Förderschule. Und immer die Noten sind schlecht, genauso wie bei meiner kleinen Tochter jetzt. Wenn ich mit meiner Tochter zu Hause lerne, super klappt's. Wenn sie so in der Schule ist, auf einmal, sie macht das falsch. Was uns natürlich auch aufgefallen ist, jetzt komischerweise sagt es auch Wahrheit mit dieser Lehrerin. Wenn ich oder mein Mann mit ihr lernen und man sagt, das ist nicht richtig, das ist falsch, dann streckt sie zusammen. Also da hat sie wirklich schlechte Erfahrungen gemacht.
Ja, das sind ja dann auch psychische Blockaden, sicher. Wenn Sie sagen, sie hat oft Bauchweh, das sind ja ganz klare Zeichen von Angst.
Ja, darauf hat mich die Lehrerin auch angesprochen, ob es jetzt besser geht. Also das war erst die Direktorin. Und da habe ich gesagt, genau, sprechen Sie ja diesen Fall an. Sie hat ja immer diese Bauchweh gehabt. Und jetzt hat der Kinderarzt auch mir gesagt, es kann sein, durch diese Angst, dass sie diese Bauchweh gehabt hat. Und da hat ihre Lehrerin gesagt, ja, das haben wir ja schon im letzten Elterngespräch gehabt, dass ihre Tochter immer diese Bauchweh hat. Und da wollten sie ja untersuchen lassen auf Unverträglichkeit. Habe ich gesagt, ja, da haben Sie recht, darüber haben wir gesprochen. Aber zu diesem Zeitpunkt wurde sie auch schon unterrichtet von ihrer Inklusionslehrerin. Also hat es doch was damit zu tun gehabt.
Ja, wir sprechen hier leider von keinem Einzelfall, sondern von strukturellen Problemen. Die werden wir zwei jetzt hier auch nicht lösen können. Also es gibt ja Ansätze auf Landesebene, aber eben wahrscheinlich noch zu wenig. Und vielleicht stecken die auch noch in den Kinderschuhen eben, wie Sie sagen, auch Sinti-Geschichte mit in den Unterricht zum Beispiel mit einfließen zu lassen, weil der herrscht sehr viel Unkenntnis. Auch bei der Lehrerinnenausbildung ist das, glaube ich, auch einfach wenig vorhanden. Wie geht es denn für Sie jetzt als Familie weiter, für Ihre Tochter und genau für Sie als Eltern?
Also wir möchten auf jeden Fall einen schnellen Schulwechsel und wir hoffen, dass es halt in der anderen Schule besser wird. Dieser Antiziganismus merkt man halt immer wieder. So war es dann halt auch natürlich, dass die Konrektorin mir vorgeschlagen hat, meine Tochter sollte doch mal vom Amtsarzt untersucht werden. Und wissen Sie was? Das kam mir dann gleich wieder hoch und das habe ich ja auch gesagt. Zum Beispiel, unsere Eltern waren noch früher auf dem KZ, ja? Und es war ja früher so üblich, dass der Amtsarzt auch in die Schule kam und viele Kinder mitgenommen hat. Und das habe ich ihr auch gesagt, und da ist ein bisschen aufbrausend geworden, sie wollte ja nur helfen. Aber wissen Sie, bei uns ist das alles noch drin, unsere Eltern haben uns da genug erzählt, früher vom KZ. Unsere Eltern, unsere Großeltern. Und dann merkt man doch immer wieder, dass es auch dasselbe rauskommt, wie früher.
Ja, da ist auch sehr wenig Sensibilität in der Mehrheitsgesellschaft da, dass es einfach diese Traumata eben, dass es die gibt und dass die über Generationen weitergegeben werden, wie Sie es gerade beschrieben haben.
Was halt man merkt, und das merkt man komischerweise in die Schulen. Jetzt meine Tochter war so ein Fall. Und jetzt habe ich ja gehört, und diese Roma-Frau auch, Verwandtschaft aus Bayern, da ist es dasselbe passiert. Da ist der Sohn von der Lehrerin auf den Boden geschubst worden, auch attackiert worden, ist auch ein Sinti-Kind. Und komischerweise muss man sich da wirklich jetzt Gedanken machen, dass das immer öfters passiert und warum es passiert.
Nicht, dass diese Vorfälle neu sind, das ist ja leider die Regel, aber was gut ist, ist, glaube ich, dass darüber gesprochen wird, dass es nicht verschwiegen wird, dass sie an die Öffentlichkeit gehen. Deswegen danke ich Ihnen auch sehr für dieses Interview. Wollen Sie noch was loswerden?
Ja, schönen guten Tag.
Hallo.
Das ist mein Name und zwar, ich bin der Vater von der Aurora. Und was mir halt auch mal wichtig wäre, in der Schule, auch über diese damalige Zeit, sage ich mal, da müsste halt mal ein Unterricht stattfinden. Ich bin mich zu 100% sicher, es gibt immer noch Lehrerinnen, die wissen gar nicht, dass Sinti und Roma, dass das eine Minderheit ist. Da finde ich halt mal, dass das müsste halt auch mal mehr Unterrichtsstoff darüber aufgenommen werden. Dann wären vielleicht die Kinder auch mal dann werden die auch besser akzeptiert, auch von den anderen Kindern. Weil heutzutage, es gibt ja immer noch diesen Schimpfwort, der fällt gerade, sage ich mal, auf den ländlichen Bereich. Wenn man was macht, du Zigeuner, du Zigeuner. Und da müsste man halt mal sich was überlegen, weil ich sage, für mich ist das ein typischer Rassismusfall, weil ich sage, wenn wir eine rein deutsche Familie wären, wo, sage ich mal, in Baden-Baden auch gut angesehen wären, dann wäre das niemals passiert, weil Sie müssen sich vorstellen, der Fall ist um 10 Uhr passiert. Um 10 Uhr. Die haben das Kind mit einem gebrochenen Finger so lange in der Schule gelassen, bis die Schule zu Ende war, obwohl das Kind geweint hat vor Schmerzen. Und das wäre, meiner Meinung, es wäre nie bei einer normalen deutschen Familie passiert. Und ich sage es auch, warum. Bei Zinti-Familien werden immer noch hingestellt in die asoziale Schiene. Und dass sie über viele Gesetze und Paragraphen sich gar nicht auskennen. Und deswegen ist mein Vorschlag, ich möchte da auch andere Eltern mit anreden, es muss in die Schulen über Rassismus mehr Lernstoff entstehen. Mehr Lernstoff, dass diese Kinder diese Gespräche von der Schule auch daheim mit den Eltern führen. Das wäre meine Idee, dass man mal in der Schule anfängt. In der Schule fängt der Rassismus an. In die Fußballvereine, in die Vereine, da fängt der Rassismus an. Das habe ich schon als Kind die Erfahrung mitbekommen und ich merke es bei meinen Kindern weiter. Dieser Fall, das muss in der Schule als Lernstoff aufgenommen werden, weil es gibt immer noch viele Leute, auch was jetzt ältere ist, die wissen gar nicht Bescheid, dass Sinti und Roma, dass da genauso ein Völkermord passiert ist wie bei den Juden. Da müsste mehr unternommen werden. Und das ist jetzt ein Beispiel an meine Tochter, was passiert ist. Die Eltern werden nicht ernst genommen. Die Eltern werden, die wird der Mund verboten, die werden ausgelacht, wie jetzt zum Beispiel, wir wurden ausgelacht von der eigenen Lehrerin. Das wäre niemals eine angesehene deutsche Familie passiert. Ich möchte mein Kind helfen und ich möchte die ganzen Sinti- und Roma-Kinder, die Eltern Mut machen, dass sie sich nicht alles gefallen lassen. So mehr, wie man sich gefallen lässt, so weiter kommt die Ungerechtigkeit weiter. Und ja, ich möchte mich weiter bedanken beim Sinti-Verband und auch beim Diskriminierungsamt von Karlsruhe für unsere Unterstützung und dass sie uns so stark gemacht haben. Dafür möchte ich nochmal Danke sagen.
Waldshut-Tiengen überprüft Waldshut-Tiengen. Ein Kommentar des Radio Dreigland-Redakteurs Thomas zur Rolle der Staatsanwaltschaft im Prozess des Todes von Mahdi Bennasir.
Es ist ein Kreuz mit dieser Staatsanwaltschaft in Waldshut-Tiengen. Zur Erinnerung, am 23.12.2023 wird Mahdi Bennasir in Rickenbach umgebracht, ein Geflüchteter aus Tunesien. Erschossen, anschließend vom Täter zerstückelt und innen reingeworfen. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen Totschlags an, nicht wegen Mordes. Im Ergebnis wird alles, was der Angeklagte behauptet, als wahr unterstellt. Angeblich habe Mahdi ihn beleidigt, sogar bedroht. In einem kurzen Prozess, der zwischen Gericht, Verteidigung und eben jener Staatsanwaltschaft ausgedealt wird, wird der Angeklagte wegen Totschlags zu 6 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Seine rechtsextreme Gesinnung wird nicht komplett unter den Tisch gekehrt, soll aber angeblich für die Tat nicht relevant gewesen sein. Die Ermittlerinnen finden nämlich zahlreiche Beweise für die völkisch-nationalistische, antisemitische und rassistische Gesinnung des Angeklagten. Am Ende wird jedoch von allen Seiten Rassismus als Tatmotiv ausgeschlossen. Mit Ausnahme der Nebenklage. Es ist nämlich die Schwester von Mahdi, Suleika Bennasir, zu verdanken, dass dieses Urteil am Ende vom Bundesgerichtshof überprüft und aufgehoben wird. Sie war es, die Revision gegen das Urteil des Landgerichts eingelegt hatte. Das Landgericht hatte so sehr die Augen vor der Wirklichkeit verschlossen, dass sogar die Bundesanwaltschaft die Revision der Schwester vollumfänglich unterstützte. Und wo bleibt bei alledem die Waldshuter Staatsanwaltschaft? Sie hatte wegen Totschlags angeklagt, trotz eindeutiger Belege für eben jene rechtsextreme Gesinnung des Beschuldigten. Sie hatte dem schmutzigen Deal zugestimmt. Und sie, die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tingen, war es dann auch, die konsequenterweise keine Revision einlegte. Anfang Januar wollte ich nun einige Details von der Waldshuter Staatsanwaltschaft wissen, zum Beispiel, wer denn die Entscheidung, keine Revision einzulegen, am Ende getroffen habe. Gab es, wollte ich weiter wissen, Austausch mit übergeordneten Behörden? Und was hat man getan, als der Bundesgerichtshof das Urteil des Landgerichtes aufgehoben hatte? Der Pressesprecher der Behörde, erster Staatsanwalt, so seine Amtsbezeichnung, erster Staatsanwalt Dr. Haselwander, lehnte jegliche Auskunft ab. Die Presse dürfe über all das nichts erfahren, da es sich ausschließlich um, Zitat, interne Prüfungs- und Überlegungsvorgänge handele. Ich beschwerte mich daraufhin bei der Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe, welche anschließend den leitenden Oberstaatsanwalt in Waldshut-Tingen, Herrn Mechtel, um Prüfung bat. Mit Schreiben vom 4. März 2026 teilte mir nun der leitende Oberstaatsanwalt Mechtel mit, er wolle offen lassen, ob es eine Rechtspflicht zur inhaltlichen Beantwortung meiner Fragen gebe, aber am Ende beantwortet er die Fragen dann doch. So seien behördenintern die Erfolgsaussichten einer Revision durchaus geprüft worden. Am Ende habe der in der Hauptverhandlung tätige Oberstaatsanwalt im Einvernehmen mit ihm, dem Behördenleiter, entschieden, das landgerichtliche Urteil nicht anzufechten. Mit übergeordneten Stellen habe man sich nicht ausgetauscht. Und nachdem am 13. Februar das Urteil des Bundesgerichtshofs nunmehr vorab bei der Staatsanwaltschaft eingegangen sei, würde man dieses, Zitat, derzeit hier auswerten. Der Bundesgerichtshof hatte, als er das einseitig verzerrende Urteil des Landgerichtes aufhob, nicht den Mut, den Fall an ein anderes Landgericht zur neuen Verhandlung zurückzugeben. So wird also in den kommenden Monaten wieder in Waldshut-Tingen verhandelt werden. Es bleibt abzuwarten, ob die Staatsanwaltschaft erneut Oberstaatsanwalt Lorenz wird auftreten lassen, jenen Staatsanwalt, der dem schmutzigen Deal im ersten Prozess zugestimmt und sich schließlich geweigert hatte, das Urteil anzufechten.
Sonarmeldungen aus der Region Rhein-Neckar durch den Bermuda-Funk Mannheim.
Bezahlbarer Wohnraum ist in vielen deutschen Städten wie auch im Rhein-Neckar-Raum Mangelware. Verhaltene Lohnsteigerungen können dabei selten den Mietpreisanstieg auffangen. Das heißt, ein immer größerer Anteil des Nettoeinkommens muss für das Grundbedürfnis Wohnen aufgewendet werden. Eine eigene Wohnung wird für immer mehr Menschen zum Unsicherheitsfaktor. Diese Entwicklung zeigt nicht nur soziale Mechanismen bis hin zur Obdachlosigkeit, sondern wirkt sich auch auf politische Entscheidungen aus. Eine Studie der Universität Mannheim verdeutlicht, wer steigende Mieten als Bedrohung empfindet, unterstützt eher rechtsextreme Parteien, insbesondere die AfD. Die politikwissenschaftliche Untersuchung Rental Market Risk and Radical Right Support des Mannheimer Zentrums für europäische Sozialforschung MZES zeigt einen deutlichen Zusammenhang. Demnach verstärken steigende Mieten im Wohnumfeld selbst ohne unmittelbare eigene Mieterhöhung das Gefühl wirtschaftlicher Unsicherheit. Diese latente Angst vor Verdrängung spiegelt sich messbar im Wahlverhalten wider. Besonders einkommensschwächere LangzeitmieterInnen in Städten neigen unter wachsendem Druck am Wohnungsmarkt stärker dazu, rechtsextreme Parteien zu unterstützen. Viele MieterInnen betrachten ihre Wohnung und einen alten Mietvertrag mit vergleichsweise geringen Mieten inzwischen als eine der letzten Sicherheiten in einem Umfeld steigender Preise. Leben in einem Umfeld, das sich stetig ändert. NachbarInnen ziehen weg, Wohnungen werden saniert und deutlich teurer neu vermietet. Solche Prozesse erzeugen soziale Spannungen und offenbar auch politische. Die Forschenden aus Mannheim, Zürich und Oxford kombinierten dazu Daten des sozioökonomischen Panels SOEP mit regionalen Mietpreisdaten. Das Ergebnis zeigt eine deutliche Tendenz. Steigt die durchschnittliche Miete in einem Wohngebiet um 1 Euro pro Quadratmeter, erhöht sich die Tendenz, dass einkommensschwächere MieterInnen die AfD unterstützen um bis zu 4 Prozentpunkte.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 12. März 2026 durch Konrad.
Widerstandes zur Wehr setzen. Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.